Deutschlandfunk.
Ihr Schicksal hat in den vergangenen Tagen viele Menschen bewegt.
The team's fate had been making international headlines amid fears for the athlete's safety if they return to Iran.
5 Fußballspielerinnen des iranischen Nationalteams, die haben in Australien Asyl bekommen.
Australians have been moved by the plight of these brave women.
Die iranische Fußballnationalmannschaft der Frauen nimmt am Asien-Cup teil, aber nicht alle kehren in den Iran zurück.
There's been a lot of work going on in recent days to make sure we gave these women every possible opportunity to seek assistance if they wanted it.
Volle Unterstützung von Australiens Innenminister Tony Burke. Was ist da genau passiert? Das schauen wir uns heute an. Und wir blicken auch auf andere Fälle, in denen Sportlerinnen und Sportler geflohen sind.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi, das bin ich. Jeden Tag ein Thema mit persönlichen Perspektiven und den Hintergründen dazu. Das machen wir bei Unboxing News. Heute ist Freitag, der 13. März. Und wir springen ein paar Tage zurück in der Zeitleiste. Montag, 2. März. Die iranische Fußballnationalmannschaft der Frauen tritt bei der Asienmeisterschaft in Australien im ersten Gruppenspiel gegen Südkorea.
Ladies and gentlemen, please remain standing if you're able for the national anthem of Islamic Republic of Iran.
Die Hymne Irans wird abgespielt. Aber die Spielerinnen singen nicht mit. Die Bilder davon gehen um die Welt. Und es wird spekuliert. Wollen die Spielerinnen damit, 2 Tage nach Beginn des Iran-Kriegs, vielleicht still gegen ihre eigene Regierung protestieren? Gut eine Woche später geht dann ein Foto viral. Man sieht den australischen Innenminister Tony Burke, wie er mit 5 Spielerinnen der iranischen Mannschaft posiert. Und er teilt mit, dass die Frauen Asyl in Australien bekommen. Und der Weg dorthin ist einfach eine krasse Geschichte. Monika Ahrens aus dem Unboxing News Team hat sich das Ganze nochmal genauer angeschaut. Monika, also die iranische Frauenmannschaft singt im ersten Spiel die Hymne nicht mit. Was ist dann passiert?
Es wurde eine ziemliche Drohkulisse aufgebaut. Im iranischen Staatsfernsehen ist den Frauen, nachdem sie die Hymne nicht mitgesungen hatten, Verrat vorgeworfen worden. Und ein Moderator hat sogar gefordert, dass sie angemessen bestraft werden, damit andere daraus eine Warnung ziehen.
Und gab es denn auch schon Fälle, wo genau das passiert ist? Also dass iranische SportlerInnen wegen Protestaktionen hart bestraft wurden?
Ja, das ist tatsächlich schon öfters passiert. Es gibt sogar Fälle, wo Leute hingerichtet wurden. 2020 ein Ringer und 2023 jemand, der Karate macht. Die hatten beide an regierungskritischen Protesten im Iran teilgenommen.
Und weiß man denn was drüber, ob auch direkt vor Ort schon Druck auf die iranischen Fußballerinnen ausgeübt wurde und ob ihnen gedroht wurde?
Das wird zumindest vermutet. Es war ja so, dass die Spielerinnen bei ihren nächsten beiden Gruppenspielen die Hymne nicht nur wieder mitgesungen haben, sondern dabei auch salutiert haben.
Was außergewöhnlich dann auch ist, ne?
Ja, und diese Bilder, da wurde natürlich in den Medien dann auch drüber berichtet. Und es hat auch dazu geführt, dass die australische und die internationale Öffentlichkeit den Fall intensiv verfolgt hat. Und es wurde diskutiert, wie sicher sind die Frauen überhaupt, wenn die in den Iran zurückkehren. Und Leute aus der iranischen Community in Australien, die ist gar nicht so klein, haben dann wohl auch versucht, Kontakt aufzunehmen zu den Spielerinnen. Die australische Regierung hat das nach eigener Aussage auch getan und die Spielerinnen in diskreten Gesprächen in der Lobby des Mannschaftshotels darüber informiert, welche Möglichkeiten sie überhaupt haben, in Australien zu bleiben.
Das heißt, die Regierung ist wirklich aktiv auf die Spielerinnen zugegangen. Aber wie einfach oder schwierig ist das denn, also das Team dann anzusprechen? Können sich die Spielerinnen einfach frei bewegen und dann auch Gespräche führen?
Also das ist nicht so einfach. Die iranischen SportlerInnen auf Auslandsreisen werden eigentlich in der Regel von Mitgliedern der Islamischen Revolutionsgarde begleitet. Also wenn man da jemanden kontaktieren will, muss man wirklich sehr diskret vorgehen. Aber es ist natürlich auch so, dass der Iran in Australien nicht die Staatsgewalt hat. Die Polizei ist natürlich australisch und kann im Notfall auch eingreifen und helfen.
Trotzdem passen die Bewacher ja auch irgendwie auf. Wie lief denn dann die Flucht ab?
Also am Sonntag, 8. März, war dann klar, das Team Iran hat alle seine Gruppenspiele verloren und ist damit aus dem Turnier ausgeschieden. Die werden jetzt bald nach Hause abreisen. Und kurz darauf ist es dann tatsächlich einer Gruppe von 5 iranischen Fußballspielerinnen gelungen, das Mannschaftshotel in Brisbane zu verlassen. Ein paar Leute aus dem Betreuerteam sind denen noch hinterhergerannt, konnten die aber nicht mehr aufhalten. Und die Spielerinnen wurden dann von der australischen Polizei, die sich vor dem Hotel schon postiert hatte, in Sicherheit gebracht.
Es klingt wirklich wie im Film, ne?
Es ist ein bisschen wie im Film.
Ja.
Und noch am Montagabend hat sich dann der australische Innenminister Tony Burke mit denen getroffen und kurz darauf die Visaanträge für die Frauen unterzeichnet. Und die Fotos davon sind dann international viel verbreitet worden.
Ja.
Und Tony Burke hat sich dann auch sehr öffentlichkeitswirksam und ganz stolz im Parlament hingestellt und verkündet, dass die Fußballerinnen in Australien willkommen sind.
Last night I was able to tell 5 members of the Iranian women's football team that they are welcome to stay in Australia, that they are safe here and they should feel at home here.
Jetzt war am Anfang immer die Rede von 5 Frauen, inzwischen sind es aber 6 Teammitglieder, die in Australien bleiben werden, oder?
Genau. Es gab da noch einigermaßen dramatische Entwicklungen. Das übrige iranische Team ist am Dienstag abgereist, per Bus zum Flughafen in Brisbane.
Mhm.
Und es gab Protestierende, die sich tatsächlich vor den Bus gelegt haben, um den aufzuhalten und gerufen haben, rettet unsere Mädchen. Und am Flughafen Brisbane hat sich der australische Innenminister dann nochmal eingeschaltet, dem übrigen Team nochmal gesagt, ihr könnt auch bleiben, wenn ihr wollt. Und 2 Frauen wollten dann auch Asyl beantragen. Eine hat sich das dann aber in letzter Minute wohl doch wieder anders überlegt und dann auch den Aufenthaltsort der Spielerinnen, der übrigen Spielerinnen verraten, die schon eine Asylzusage hatten.
Mhm.
Die wurden dann aber von den australischen Behörden in Sicherheit gebracht, sodass jetzt 6 Frauen aus dem iranischen Team in Australien bleiben werden.
Ich sag ja, krasse Geschichte. Und Menschenrechtsaktivisten haben jetzt Sorge, was mit den Fußballerinnen passiert, die in den Iran zurückkehren. Und sie gehen davon aus, dass die Fußballerinnen massiv unter Druck gesetzt wurden. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums hat vor wenigen Tagen auf X geschrieben: Seid nicht besorgt, Iran empfängt euch mit offenen Armen. Das muss aber ja leider gar nichts heißen. Und alles in allem ist das einfach ein wirklich bemerkenswerter Fall. Aber wahrscheinlich auch kein Einzelfall, oder? Ich habe bei meinem Kollegen nachgefragt.
Ich bin Julian Tilders aus der Sportredaktion des Deutschlandfunk und ja, arbeite dort als Redakteur, moderiere auch die Sportsendungen.
Kommt das häufiger vor, dass Sportlerinnen und Sportler sich bei internationalen Wettbewerben absetzen und Asyl beantragen?
Tatsächlich ist das kein Novum. Es gibt wirklich eine lange Geschichte von Sportlerinnen und Sportlern, die aus ihrem Heimatland geflohen sind bei solchen internationalen Events. Noch gar nicht so lange her ist zum Beispiel der Fall von Kristina Tsimanouskaya, einer Leichtathletin aus Belarus.
Ja.
Olympische Spiele in Tokio vor 5 Jahren, die wollte nicht in den von den belarussischen Funktionären organisierten Rückflug steigen. Hat Schutz gesucht am Flughafen, Kontakt aufgenommen zu den japanischen Behörden und zum IOC, zum Internationalen Olympischen Komitee. Auch sie hat dann Asyl bekommen in Polen, später nach Österreich gegangen. Und der Hintergrund auch da, öffentliche Kritik an Trainerinnen und Trainern, an ihren Coaches. Und genau wie die iranischen Fußballerinnen hatte auch die Belarusin damals begründete Angst vor Repressionen, Strafen durch das in dem Fall Lukaschenko-Regime, wenn sie zurückkommt. Und es gibt Fälle, die noch weiter zurückliegen, die auch immer solche Parallelen eigentlich aufweisen. Die tschechische Tennisspielerin Martina Navratilova zum Beispiel war 1975 im Konflikt mit den tschechoslowakischen Behörden. Kleiner Reminder, das war damals anders, also autoritär-kommunistische Führung, strenge Kontrolle. Und sie hat mit 18 Jahren bei den US Open in New York politisches Asyl beantragt, hieß auch, die eigene Familie zurücklassen. Leicht fällt Athletinnen und Athleten das also sicher nicht.
Ja. Gab es auch schon mal komplette Mannschaften, die sich abgesetzt haben oder vielleicht auch einen großen Teil von ganzen Teams, die Asyl gesucht haben?
Also ein ziemlich großes Ding war die Flucht von 7 Athletinnen und Athleten aus Kamerun bei Olympia 2012 in London. Da haben die sich aus dem olympischen Dorf abgesetzt, nachdem sie dann nach und nach jeweils in den Disziplinen ausgeschieden waren oder die Wettkämpfe dann vorbei waren.
Ja.
Und darunter war tatsächlich die komplette Boxmannschaft, also 5 Boxer, die haben damals offenbar ihre Pässe, Gepäck, Sportausrüstung und $5,000 Qualifikationsprämie mitgenommen, vermutlich in der Hoffnung auf ein neues, besseres Leben. Und da müssen wir noch ein bisschen weiter zurückschauen. Es gab auch schon mal, naja, ich würde es mal vielleicht im Sportbereich Massenflucht nennen. Natürlich nicht vergleichbar jetzt mit größeren Fluchtbewegungen, aber im Sport. Ja. Massenflucht in Anführungszeichen von Sportlerinnen und Sportlern vor 70 Jahren in Melbourne in Australien. Da sind bei, also wieder Australien, sind bei Olympia über die Hälfte der 83 ungarischen Athleten geflohen. Hintergrund damals der Einmarsch der Sowjetunion, um den Volksaufstand in Ungarn niederzuschlagen.
Und auch Deutschland hat ja eine Geschichte von geflohenen Sportlern und Sportlerinnen, weil in der DDR damals ja auch Sportler in den damaligen Westen rüber gemacht sind, sag ich mal.
Absolut, ja. Also wenn wir in unsere eigene Geschichte zurückschauen, die Stasi hat zwischen 1952 und 89 über 600 Fälle von Personen aus dem Sportbereich gezählt, die in den Westen abgehauen sind. Prominentes Beispiel, die beiden Fußballer Dirk Schlegel und Falco Götz haben sich zum Beispiel in den 80ern bei einem Europapokalspiel ihres BFC Dynamo, Berliner Fußballverein, im ehemaligen Jugoslawien abgesetzt. Also auch da gibt es natürlich prominente deutsche Beispiele.
Für die jeweiligen Heimatregierungen, aus denen Sportlerinnen und Sportler dann fliehen, ist das ja eigentlich ein totaler Gesichtsverlust, oder?
Absolut. Also das ist natürlich schon so, dass das eine große Peinlichkeit aus deren Sicht ist, weil es natürlich das System bloßstellt, weil dann auffällt, okay, wir müssen das mit Gewalt, mit Repressionen aufrechterhalten. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass es nie ein gutes Zeichen ist für ein politisches System, wenn man eben die Leute in einen Gewehrlauf blicken lassen muss, damit sie auch da bleiben.
Ja, und wenn man mit internationalen Sportlerinnen und Sportlern ja eigentlich das eigene Image aufpolieren will und dann aber merkt, okay, jetzt kommen die nicht zurück, sondern entscheiden sich unter Gefahr, vielleicht auch für ihre Familie zu Hause nicht zurückzukommen, das setzt ja schon einfach ein krasses Zeichen auch, ne?
So. Klar, also das wird gesehen. Internationale Sportgroßevents eignen sich für politischen Protest, auch wenn das der ein oder andere Organisation, zum Beispiel das IOC, natürlich immer unterbinden möchte, weil der Sport im Vordergrund stehen soll. Ja. Solche Events sind extrem aufmerksamkeitsstark und eignen sich deswegen natürlich auch für eine hohe Reichweite, um auf Missstände aufmerksam zu machen oder sogar eben so weit zu gehen, dass man dem Heimatland dann den Rücken zukehrt.
Jetzt gibt es Meldungen, dass der Iran sein Fußballteam der Männer nicht zur WM in diesem Jahr schicken will. Die findet ja in Mexiko, USA und Kanada statt. Glaubst du, die haben auch Angst, dass das Männerteam flieht oder liegt es eher am Krieg? Oder was glaubst du, steckt dahinter?
Das hat nicht direkt was miteinander zu tun. Also von einem Boykott der iranischen Männernationalmannschaft, da war schon nach den Angriffen von Israel und den USA bei Kriegsbeginn, also die Rede. Ja. Das war vor dem Fall jetzt mit den Fußballerinnen. Den Boykott hat der iranische Sportminister unter der Woche jetzt im Prinzip auch bestätigt, wenngleich wir noch abwarten müssen, ob er da das letzte Wort hat oder wie lange der Krieg noch dauert. Ja. Aber es ist schon sehr konkret, dass der Iran bei der WM der Männer in den USA, Kanada und Mexiko, er hat auch übrigens alle drei Gruppenspiele in den USA, dass er da nicht antreten wird. Und es gibt aber ein interessantes Zitat vom Fußballverbandspräsidenten des Iran, Mehdi Taj, der meinte, welcher vernünftige Mensch würde seine Nationalmannschaft in die USA schicken, wenn es bei der WM genauso politisch zugehen sollte wie in Australien. Ja, also man hört schon raus, der Iran will in jeder Hinsicht das Risiko minimieren, nochmal bloßgestellt zu werden, sei es durch politischen Protest oder sogar durch eine Flucht auch von Fußballern aus dem Männerteam, wer weiß.
Wenn wir jetzt aber auch nochmal nach Australien und auf die iranischen Fußballerinnen schauen. Eigentlich fährt Australien ja einen sehr migrationskritischen Kurs, hat extrem strenge Asylregeln. Was denkt meine Kollegin Monika Ahrens aus dem Unboxing News Team, die sich mit dem Fall ja beschäftigt hat, warum die Iranerinnen so herzlich und so unbürokratisch aufgenommen wurden?
Na, sagen wir mal so, die Welt schaut im Moment wegen des Kriegs noch viel mehr auf die Lage im Iran. Und die Welt fiebert auch mit. Und jetzt hast du junge, mutige Frauen, die um ihr Leben fürchten müssen, wo viele Menschen finden, dass man denen helfen sollte. Und diese Stimmung wird die australische Regierung bestimmt auch wahrgenommen haben, dass man da in der Öffentlichkeit richtig Pluspunkte sammeln kann. Es gibt in Australien ja gerade eine Labour-Regierung, aber auch die konservative Opposition findet die Aktion gut. Und die Medien sind stolz. Außerdem ist Australien Verbündeter der USA, unterstützt die auch im Iran-Krieg. Und man kann sich mit so einer Aktion natürlich sehr positiv von der Regierung im Iran absetzen.
Das war Unboxing News für heute. Das Team der Folge: Monika Ahrens, Mathis Dierkes, Norman Wollmacher und ich, Rahel Klein. Abonniert Unboxing News gern, dann verpasst ihr nichts. Danke fürs Zuhören, bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.